Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Sitzfleisch.
Also, ich, läuft schon? Mhm. Okay. Also, ja, na, passt.
Super Intro.
Nehmen wir. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, dass jemand da auf Play gedrückt hat. Also nochmal.
Herzlich willkommen zur Sonderausgabe von Sitzfleisch.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Warum Sonderausgabe? Jetzt musst du dich erklären.
Weil wir dich feiern werden, beziehungsweise du uns, glaube ich, sehr, sehr viel zu erzählen hast. Du warst beim Race Around Rwanda und deswegen haben wir gesagt, es wird eine kleine Sonderstaffel werden, so ähnlich wie beim Transcontinental Race. Und deswegen haben wir uns jetzt mal gedacht, es werden 3 bis 4 Episoden werden, die ja öfters rauskommen, Dienstag und Freitag. Weil es so viel zu erzählen gibt von dir.
Ja, hoffentlich. Und damit es nicht zu weit in Vergessenheit gerät, einen höheren Veröffentlichungsrhythmus und dann danach wieder normal in der Reihe weitermachen.
Es ist jetzt schon echt eine Zeit her, dass wir die letzte Aufnahme gemacht haben.
Und man merkt's, wir sind ein bisschen eingerostet. es float noch nicht so, aber wir werden recht schnell wieder reinkommen, hoffentlich.
Ja, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, aber ich glaube, du bist gerade in einer ganz anderen Welt gewesen in den letzten Tagen, also vor allem mental. Du hast jetzt dich nicht so viel beschäftigt mit Podcast-Aufnahmen oder wahrscheinlich auch nicht Podcast hören. Und kann man sagen, dass du das Rennen deines Lebens gemeistert hast?
Ja, es war jedenfalls ein extrem ungewöhnliches Abenteuer in einer extrem ungewöhnlichen Umgebung und es war echt unglaublich viele Eindrücke, verschiedene, und es war echt richtig cool. Aber rein sportlich war es sicher nicht das Rennen meines Lebens, um das schon mal vorwegzunehmen.
Aber du hast ein gutes Ergebnis, eine gute Leistung gebracht, was jetzt da wahrscheinlich nicht im Vordergrund steht. Du bist gut durchgekommen beim Race Around Rwanda, hast 1000 Kilometer hinter dich gebracht und du hast ja eine kleine WhatsApp-Gruppe gehabt für deine Family, also wirklich auch Family.
Ja, die Oma war sehr aktiv in der Gruppe.
Ich war da auch dabei und habe das Rennen natürlich nicht nur mitverfolgt über einen Live-Tracker und ein bisschen was dazu gepostet auf meinem Instagram, sondern ich habe in der WhatsApp-Gruppe mitlesen können und zum Beispiel auch erfahren, dass deine Oma Verwandte eingeladen hat und das dann, glaube ich, in der falschen Gruppe mitgeteilt hat, voller Freude.
Mit der Gisela Kaffee trinken war, das wissen jetzt alle.
Es war herrlich, aber es war schön zu sehen, wie da alle mitfiebern und vor allem auch ja, wie du uns alle im Laufenden gehalten hast und zum Glück hast du sehr viel aufgenommen mit dem Handy und ein bisschen mitgefilmt und deswegen haben wir jetzt echt viel zu erzählen mit gutem Material.
Hätte auch so viel zum Erzählen, aber es hat sich echt gut ergeben unterwegs, dass ich ein paar Aufnahmen gemacht habe, schauen, ob wir alle irgendwie unterbringen. Es sind recht viel und sind nicht jetzt immer die spannendsten, aber ja, das ist unser Plan jetzt für die nächsten paar Wochen. Und würde gleich sagen, dann legen wir gleich los, bevor wir uns da jetzt zu sehr verplaudern.
Du kannst über die
das ist klar, das ist
erste Kilometer reden und dann kannst du das dazwischen reden.
Hallo? Genau, ja. Ja? Ja, bitte bei Leuten, es ist wer daheim und macht dann auf.
Ja, aber die Herrschaften können rauskommen.
Ja, sag ich. Aber trotzdem anleiten, dass das weiß, wer da ist. Weil ich bin nicht da, aber meine Partnerin ist zu Hause und die kommt dann raus und nimmt ihnen das ab, das Gepäck, ja?
Okay, gut.
Passt. Ja, bitte. Ciao. Traumhaft.
Was war das jetzt? War das ein Gepäckservice vom Flughafen?
Ja, genau, weil ich vielleicht kurz zur Erklärung, es ist Mittwoch, ich bin am Montag um 14 Uhr gelandet und die zwei Räder, ich habe noch für einen anderen Teilnehmer sein Rad auch mit nach Wien genommen und mein Koffer sind nicht angekommen in Wien und jetzt hat gerade das Taxi angerufen, sie bringen es jetzt vor die Haustür. Hoffentlich. Er ist in 15 Minuten da. Wir werden sehen.
Wir haben uns überlegt, dass wir in der ersten Episode über deine Anreise reden, über die Zeit in Ruanda, die du vor dem Rennen schon dort warst und dann quasi so ins Rennen einstarten. Wie war die Anreise? Hat das besser funktioniert als die Rückreise oder hat es dort auch schon Stress gegeben?
Ja, ich habe einen Lauf gehabt jetzt da. Ich bin auf 4 Flügen gesessen und es hat irgendwie nie kein einziger richtig funktioniert. Der Hinflug über Istanbul war schon mal beim Wegfliegen eine Stunde verspätet und ich habe Transferzeit gehabt am Flughafen 1 Stunde 30. Und ich weiß, dass der Flughafen in Istanbul sehr, sehr, sehr groß ist und dass du zwischen die Gates schon einmal eine halbe Stunde schnellen Schrittes gehen musst. Und habe mir schon gedacht, puh, der Anschlussflug wird knapp. Bin in Istanbul gelandet, 5 Minuten vor Abflug des nächsten Flugs. Und es war niemand dort, der mich rausgewunken hat und mich mit einem Golfwagen irgendwo hingeführt hätte. Und dann habe ich schon gewusst, ja, das wird eher nichts. Habe das Handy eingeschalten und dann habe ich schon ein SMS gekriegt von Turkish Airlines. Der Flug ist sowieso gecancelt und ich kann den nächsten Flug in 24 Stunden nehmen. Und bin dann zum Schalter. Das war ein bisschen hin und her. Und dann haben sie gesagt, ja, du kriegst ein Hotel, du kriegst im Hotel 3-mal Essen, du kriegst einen Late-Checkout, du kannst bis 16 Uhr im Hotel bleiben. Und der Shuttlebus fährt dort und dort weg. Und dann bin ich im Shuttlebus ins Flughafenhotel und habe eine Nacht und einen Tag in Istanbul verbracht. Bin Sightseeing gegangen, so einen Hop-On-Hop-Off-Bus gebucht. Das einzige Problem war natürlich, dass das Gepäck durchgecheckt war. Und weil ich eben so viel Gepäck mitgehabt habe, habe ich mein Handgepäck so leicht und so klein wie möglich gehalten. Ich habe da eigentlich nur in Radhelm und die Elektroniksachen, also Handy, Kindle, Ladegeräte. Und ja, dann bin ich in der Jogginghosen und zum Glück in der Daunenjacke, zum Glück habe ich die dabei gehabt, weil beim Fliegen wird es mir manchmal kalt, in Istanbul gestanden und habe ein bisschen Sightseeing gemacht und habe mir eigentlich so Sorgen gemacht, dass ich mit der Jogginghosen, dass mich nicht einlassen in die Hagia Sophia, aber das habe ich dann sowieso gecancelt, weil die Schlangen viel zu lang waren. Also habe ich keinen Fauxpas begangen.
Wie sehr hast du das dort noch genießen können, nachdem du gar nicht drauf eingestellt warst?
Ja, ich habe das Beste draus gemacht und es war wirklich okay, weil ich doch eine Woche vorher geflogen wäre. Wenn ich knapp hingeflogen wäre und dann nur 2 oder 3 Tage vor dem Start dort angekommen wäre, dann hätte es mich schon so gestresst. Aber ich war wirklich eine ganze Woche vorher dort und ob ich jetzt da am Sonntag oder am Montag dort bin, wenn Start am Sonntag ist, es war dann nicht so tragisch.
Ich glaube, das war beim Einbocken oder war es beim Ausbocken. Du hast irgendwann Fotos gepostet von deinem Radl, das du quasi in den Karton gehabt hast oder eingegeben hast. Und du hast es eh schon ein bisschen selbstironisch dazu erwähnt, dass du sehr farbenprächtig unterwegs bist mit sehr vielen Farbtönen, die ich gar nicht beschreiben kann. Aber ich habe mir da notiert, Pink, Lila, Violett, Rosa, Magenta, das wäre jetzt so meine Bezeichnung, sicher nicht vollständig die Listen. Welche Formen waren das alles?
Ja, es hat sich so zusammengekleppert. Also der Rahmen ist sowieso schon einmal so zuckerrosa und wenn du es da nicht perfekt abstimmst, dann schaut es sowieso irgendwie schlimm aus und dann habe ich gedacht, dann kann ich gleich mit dem Lenkerband all in gehen. Weil ich habe mal kurz davor einen neuen Helm gekauft und dann hat das Lenkerband in der gleichen Farbe gegeben und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich all in, jetzt ist auch schon wurscht. Und das Problem war eigentlich, ich habe einen Mountainbike Sideloader, also so ein Bottle Cage, das man von der Seite beladen kann, damit es mit der Rahmentasche gut ausgeht. Und da habe ich einen gesucht von einem Mountainbike, wo er wirklich stabil ist, weil den, was ich von dir gehabt habe, mit dem ich nach Barcelona gefahren bin, der hat im Gravel einfach nicht so gut gehalten und die volle Trinkflaschen hat es da immer rausbeutelt. Und ja, die hat es nur in ganz krassen neongrünen Farben gegeben und nachdem es eh schon wurscht war, habe ich den auch noch drauf gehabt und deswegen war ich ein bisschen farbenprächtig unterwegs.
Mir hat er nämlich, ich habe deine Story geteilt und mir hat dann jemand auf Instagram geschrieben, wo es dieses Lenkerband gibt. Also die Begeisterung, die du da entfacht hast, war riesengroß.
Ja, im Radshop meines Vertrauens.
Das heißt, du hast ihn in Graz gekauft.
Genau, ja. Und auch vom Radshop wickeln lassen, weil ja, ich habe mir gedacht, das mache ich lieber nicht selber, weil
die Farbe ist zu wertvoll. Wenn der kaputt wird beim Schwarzen, wäre es wurscht, das kann man ersetzen.
Nein, aber ich habe mir wirklich gedacht, wenn es doch so ein langes Rennen ist und das arg aufs Material geht und du wirst halt dann echt nicht mit einem halb abgewickelten Lenkerbandel unterwegs sein, deswegen habe ich gedacht, ich lasse es gescheit machen. Ich bin aber dann trotzdem ohne Lenkerband ins Ziel gekommen, also es ist ein bisschen blöd gelaufen.
Ich glaube, die Geschichte musst du uns später noch genauer erzählen. Aber ich möchte jetzt, wenn man doch immer wieder so redet über die Ausrüstung, für was du den entschieden hast, das war ein Rennen mit viel Gravel-Passagen. Gerade beim Lenkerband hätte mich jetzt persönlich interessiert, hast du da ein dickeres Lenkerband genommen oder gepolstertes oder hast du Gelpolster verwendet, damit das vielleicht weniger Erschütterungen für die Finger verursacht?
Nein, habe ich nicht. Ich habe stinknormales Lenkerband genommen. Ich kann es nicht sagen, ich werde nicht gesponsert. Das war so ein Lizard Skin und ich mag das extrem gern, weil das so klebt. Also es ist ein bisschen klebrig und es hat einen extrem guten Halt. Also wenn man das angreift, da verrutscht nichts, egal wie sehr man schwitzt. Und das habe ich einfach extrem gern, das Lenkerband. Und das gibt es auch in geilen Formen. Und ich habe aber aus meinen Erfahrungen vom Seven Serpents, wo ich dann doch recht taube Finger danach gehabt habe, das ist total witzig. Meine Mama ist viel unterwegs mit ihrem E-Bike und er hat irgendwann einmal, ist sie dahergekommen mit Radlhandschuhen und die haben einen riesigen, gefühlt 5 cm großen Gelpolster gehabt auf den Handballen. Und dann habe ich gefragt, wo sie die gekauft hat und dann habe ich mir die einfach nachgekauft und ich sage jetzt immer, das sind so die Pensionistenhandschuhe und die habe ich jetzt dann beim Rennen in der zweiten Hälfte angezogen und sie sind nicht sehr elegant, sie schauen nicht sehr gut aus, aber die machen, was sie sollen und federn und polstern das extrem gut ab und verhindern echt lang, fast bis zum Schluss, dass du taube Finger oder taube Hände kriegst.
Welche Farbe haben die Handschuhe?
Sie sind Gott sei Dank schwarz, aber es sind halt diese riesigen Gelpolster, sind halt einfach nicht schön.
Wie war denn die Zeit vorm Rennen? Das Land kennenlernen, die Strecken anschauen, ein bisschen trainieren, ein bisschen herumrollen. Was hast du jetzt gemacht?
Ja, also einmal, was so der erste Eindruck war, was mich so total geflasht hat, du kommst so aus dem europäischen Winter. Und ich bin dann irgendwann um 2 in der Nacht ins Hotel eingecheckt und im Hotel, das ist so eine Art Atrium, würde ich sagen, da war so ein riesiger Baum und ein paar Buschen und der eine Baum, der hat gerade geblüht und hat so einen extrem intensiven Duft ausgestrahlt und das war so der erste Eindruck und das hat mich gleich voll geflasht. Du kommst aus unserem tristen Winter und um 2 in der Früh kurzärmelig, kurze Hose und dann hast du diesen intensiven, geilen Geruch in der Nase. Das war so der erste Eindruck. Und dann habe ich ein bisschen geschlafen, versucht zu schlafen und bin dann in der Früh am Vormittag gleich mal aufs Radl und bin eine Runde gefahren mit Ulrich Bartholmös. Den habe ich getroffen, der war schon da, der war schon vor Ort und bin mit seinem Kameramann gleich mal eine Runde gefahren, um mir so ein bisschen anzuschauen, was mich doch so erwartet rund um Kigali.
War das der Tag, wo er die auf die Mauer gefahren seid, auf den sehr, sehr steilen Anstieg?
Nein, das sind wir beide getrennt voneinander gefahren. Da sind wir einfach, also wir haben uns getroffen im Kaffeehaus und haben den Regen abgewartet und dann sind wir eine Runde gefahren. Ich habe da gar nicht nachgefragt und gar nicht viel selber getan. Der Ulrich hat eine Route auf seinem Garmin gehabt und die sind wir einfach nachgefahren. Und so einfach nur so ein bisschen schauen, ein bisschen ein Gefühl für den Verkehr kriegen und sich so ein bisschen umschauen. Und das war echt, also ein Wahnsinn. Also die ganzen Eindrücke dort, der Verkehr rund um Kigali. Und das war ja overwhelming. Also am Anfang muss man echt schauen, dass man so diese ganzen Eindrücke gleich mal einsortiert und verarbeitet, weil es ist echt viel am Anfang.
Wie viel warst du dann auf der Strecke unterwegs, um dir quasi das ein bisschen anzuschauen, was dich erwartet? Oder wart ihr einfach ihr beziehungsweise du oder mit welchen Leuten du dann halt gefahren bist, quasi in alle Himmelsrichtungen, einfach um die Gegend ein bisschen zu erkunden?
Ja, das war der erste Tag, da waren wir einfach random unterwegs. Hat sich dann herausgestellt, wir sind eh schon 30 Kilometer der Strecke abgefahren, die ersten 30. weil von dort, wo wir gewohnt haben, oder wo ich gewohnt habe und wo wir uns getroffen haben in dem Kaffeehaus, aus Kigali raus, da gibt es eigentlich nur die eine Straße. Das ist eigentlich aufgelegt, dass man dann da auf der Rennstrecke unterwegs ist. Am zweiten Tag war ich dann auf großer Runde, da war ich 7 Stunden unterwegs und da bin ich die ersten 80 Kilometer der Strecke gefahren, habe dann die Abkürzung zu Checkpoint 1 genommen, habe mir den Checkpoint 1 angeschaut, war jetzt nicht wahnsinnig viel zum Sehen, das war einfach so ein Beachclub oder so ein paar Häuser am Strand von dem See und dann bin ich wieder zurück. Also da war ich danach 160 Kilometer unterwegs, das war meine längste Tour dann vorher, ein bisschen auf der Strecke, ein bisschen umgeschaut und versucht, unterwegs einzukaufen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das sollte man nochmal genauer besprechen, weil das ist eine große Challenge bei dem Rennen.
Ich kann mich erinnern, du hast ein Foto geschickt von einer Cola-Flasche oder von einer Fanta-Flasche und hast irgendwie markiert die Zuckerangabe und ich habe es nicht ganz genau verstanden, um was es geht, aber ich glaube, du hast da irgendwie was Neues entdeckt, oder?
Prinzipiell ist es jetzt einmal für mich extrem schwer gewesen, in Ruanda zu unterscheiden zwischen Bar, Privathaus, Supermarkt oder irgendeinem anderen Geschäft. Weil die Häuser, die schauen eigentlich von außen alle gleich aus und es sitzen eigentlich immer Leute davor. Es sitzen vor dem Privathaus sitzen aber Leute und vor dem Supermarkt sitzen aber Leute und das ist einmal recht schwierig, überhaupt den Unterschied zu erkennen. Und dann ist halt jetzt so für mich die Hürde, dann einmal hinzugehen, einfach zum Random House, wo Leute davor sitzen und an denen vorbei und einfach einmal reingehen ins Haus, recht groß. Und da habe ich echt eine Zeit lang gebraucht, habe mich ein bisschen gewöhnen müssen an die Umstände, da genug Mut zu finden, da reinzugehen. Und ich habe auch mit vielen anderen Teilnehmerinnen gesprochen, diese Hemmungen haben am Anfang alle gehabt. Also es war echt schwierig. Und teilweise, also sind es dann auch nur so Magazine, da stapeln sie dann die Säcke voller Reis oder Mehl oder was auch immer. Manchmal ist es dann so eine Art Baumarkt, da gibt es dann Werkzeug und manchmal ist es ein Supermarkt. Und vielleicht sollte ich dazu sagen, Supermarkt darf man jetzt nicht in unserem europäischen Verständnis sehen. Manche haben einen Kühlschrank, sehr viele haben keinen Kühlschrank. In Wirklichkeit ist es einfach eine Budel. Hinter der Budel sitzt meistens eine Frau. Ich habe ganz selten bei Männern einkauft, das ist so ein Frauenberuf.
Vielleicht erklären wir, was ein Budel ist, weil das kennt man nicht einmal überall in Österreich, glaube ich.
Eine Theke. Und dahinter sind ein paar Holzregale und da gibt es dann ein paar Flaschen Cola. Es gibt immer Wasser, es gibt manchmal Cola oder irgendwas anderes Süßes oder einen Apfelsaft oder Wasser gibt es immer. Und dann gibt es halt manchmal Bananen, manchmal ein paar Kekse und meistens selber gebackenes Fladenbrot und manchmal so süße, das sind so frittierte Bällchen in so einem, mit so einem süßen Teig. Sie bezeichnen es als Donuts, aber ja, sie sind sehr kalorienreich. Und das sind so die Sachen, die du überall kriegst, und alles andere hängt dann einfach von den Lieferketten und vom Zufall ab, ob du dann in so einem Supermarkt was kriegst oder nicht.
Ist dir mal passiert, dass du versehentlich statt in einem Supermarkt in einem Wohnzimmer gestanden bist oder in einem Privathaus?
Nein, Gott sei Dank nicht, weil es war dann doch so, dass man als Weißer oder als Muzungu, wie die Einheimischen zu den Weißen sagen, also doch ein bisschen Aufsehen erregt, und es strömen dann eh alle zu dir her, und wenn du dann sagst, was du willst, dann zeigst du einen Weg zum richtigen Gebäude. Es war nur am Anfang echt so ein bisschen die Hemmung, stehen zu bleiben, hinzugehen, recht groß. Aber das hat sich dann im Laufe der Tage, denen ich dort war, dann doch geändert.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Jetzt ist
zumindest bleibt man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 € im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles, auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de, und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Ich habe jetzt gar nicht so viele Fragen vorbereitet, weil du so viel quasi an Erinnerungen hast. Deswegen würde ich dir jetzt einfach reden lassen. Oder bitte erzähl uns, wie es weitergegangen ist.
Ja, vielleicht, was ich jetzt da nicht gut erzählt habe, war am Anfang, das hat für Verwirrung gesorgt, ein Softdrink ist ein Fanta. Es ist immer ein Fanta. Also wenn du ein süßes, zuckerhaltiges Getränk willst, dann ist es ein Fanta. Das heißt, du gehst dann in so einen Supermarkt oder auch im Restaurant und auch dort, wo ich gewohnt habe, im Botschaftsviertel und im Regierungsviertel, wo dann doch einige sehr hochpreisige Restaurants waren, gibt's auf der Karte, da steht einfach Fanta. Und wenn du ein Fanta bestellst, dann fragst du dich zuerst einmal, kalt oder warm? Kalt kostet meistens ein bisschen mehr. Kalt gibt's nicht überall und gibt's nicht immer. Und dann fragst du dich, welches Fanta? Ein Coca oder ein Zitrone oder ein Orange? Und so klassisches Coca-Cola, was ich eigentlich meistens trinke, ist dann immer ein Fanta. Welches Fanta? Coca. Also, das hat am Anfang zu Verwirrung geführt, aber man gewöhnt sich recht schnell dran.
Ich kann mich an eine Episode von mir selbst erinnern, wo ich im Trainingslager einmal war und da habe ich eine sehr, sehr, sehr lange Einheit, das war so 7-Stunden-Einheit und am Schluss war ich schon ziemlich leer und ich trinke Cola ganz ungern, aber halt hin und wieder ist es halt so für die letzten paar Kilometer, dass man noch heimkommt, ganz gut geeignet, wenn man nichts mehr Gescheites dabei hat. Und dann habe ich mir versehentlich ein Zero gekauft und es war halt echt, echt eine harte Erfahrung, weil es mir nachher so richtig schlecht gegangen ist mit einem Zucker, also mit einem Hungerast. Und ja, wie waren da die Unterschiede? Weil ich glaube, du hast uns in der WhatsApp-Gruppe irgendwie mitgeteilt, dass eben dieser Zuckergehalt nicht immer so war, wie du ihn kennst.
Ja, also es hat dann so, also du musst wirklich, ich kann das nur nochmal betonen, ich habe jetzt auch wie seit die paar Tage, wo ich daheim bin, so in einem Supermarkt, wie wir ihn kennen, einfach so einen Kulturschock gehabt, weil es einfach alles gibt. Ich gehe im Februar in Österreich in den Supermarkt und es gibt Avocados und Ananas und Bananen und 100 Sorten Käse und Butter und frische Milch und in den meisten Läden, vor allem am Land und im Dorf draußen, ist es halt so, es gibt, was es gibt. Und manchmal gibt es ein paar Flaschen Cola und manchmal gibt es keine Cola, dafür gibt es irgendeinen Apfelsaft oder einen Ananassaft und da musst du es einfach nehmen. Und manchmal gibt es eben dieses zuckerreduzierte Cola, also nicht kein Zero und kein Light, sondern zuckerreduziert. Ist geschmacklich macht es keinen Unterschied, aber gerade wenn du im Rennen bist und den Zucker brauchst, um über die Runden zu kommen, hart.
Hast du dann sowas wie eine Strategie zurechtgelegt, dass du dir überlegst, was wirst du im Rennen essen, was wirst du regelmäßig kaufen, was vertragst gut, aber das wird wahrscheinlich schwierig sein, stell ich mir vor, wenn du eben nicht weißt, dass es überall die Sachen zu kaufen gibt.
Also das Einzige, worauf man sich wirklich verlassen kann, ist, dass es dieses Fladenbrot und Wasser gibt. Und alles andere ist dann reiner Zufall und du kannst dann halt auch nicht in jedem größeren Dorf in drei Supermärkte gehen. Dann musst du halt nehmen, was du kriegst und man darf nicht hakelig sein und ich habe zum Glück einen Saumagen und vertrag recht viel und man muss dann halt einfach nehmen, was es gibt. Also manchmal eben diese frittierten Bällchen oder die Keks oder irgendwie was selbstgemachtes und ja, womit man nicht planen kann und was man nicht vorher irgendwie, womit man nicht rechnen kann, ist, dass du irgendwo ein Snickers kriegst oder eine Gummibärchen oder so. Das kannst du komplett vergessen. Aber Fladenbrot, Bananen, meistens kriegst du eine Cola oder eine Fanta. Und damit musst du halt von Checkpoint zu Checkpoint irgendwie hangeln, weil bei den Checkpoints, das war schon vorher klar, da gibt's jedenfalls warmes Essen. Also da gibt's Nudeln, da gibt's Pommes, da gibt's Reis. Auf das hat man sich verlassen können. Und dann hat man halt irgendwie so jeweils die 200 Kilometer zwischen den Checkpoints irgendwie rüberbringen müssen.
Ich bin fast ein bisschen froh, dass diese Weltmacht von den globalen Konzernen nicht auf der ganzen Welt ihre Produkte platziert. Dass es zumindest ein paar Länder noch gibt, wo Snickers nicht überall verfügbar ist. Das beruhigt mich sehr.
Ja, aber eigentlich waren wir eben noch in meiner Vorbereitung. Das war jetzt schon so ein bisschen aus dem Rennen, aber das hast du halt schon in der Vorbereitung gemerkt. Also selbst in Kigali, selbst im Regierungsviertel, selbst in den Botschaftsviertel in der Gegend, wo es vermeintlich große Supermärkte gibt, selbst da ist nicht immer alles lieferbar und nicht immer alles lagernd und in einem Supermarkt gibt's 5 Snickers, im anderen Supermarkt gibt's irgendwie eine Tafel Schoko aus England. Aber diese Importprodukte, das kommt noch dazu, die sind noch extrem teuer. Also eine Packung Globerbier kostet dann schon mal 21 Euro oder eine Packung Cornflakes 9 Euro. Also all die Produkte, die wir kennen, die sind dort importiert und sind extrem teuer. Und da muss man sich halt dann wirklich nach lokalen Alternativen umschauen. Zum Glück war ich im Hotel, ich habe kein Klopapier gebraucht, aber wenn du da in einem Airbnb bist, so viel Geld kannst du gar nicht sparen, dass du dann das Klopapier wieder reinkriegst.
Es sollte aber Airbnbs geben, wo auch Klopapier verfügbar ist. Aber wenn man vielleicht ein Verdauungsproblem hat vor dem Rennen, in einem fremden Land mit fremder Nahrung und mehr Klopapier braucht, muss man dann irgendwann selbst einkaufen gehen. Im Hotel gibt's Nachschub.
Genau, und es war wirklich gut für mich, dass ich so lange vorher dort war. Und es, man muss sich halt dort wirklich auch an den Verkehr gewöhnen. Ja. Also die Straßen, ich glaube, das ist bekannt in Ruanda, die sind, das ist wie Teppich. Also das ist perfekter Asphalt. Es gibt keine Schlaglöcher, da gibt es keine Risse. Ich meine, es friert nicht im Winter. Und da rollt man einfach unglaublich gut dahin. Es ist, es sind aber nur 1000 Kilometer Straße in Ruanda asphaltiert. Das heißt, man ist relativ bald einmal, also selbst dort, wo ich gewohnt habe, mein Hotel war an einer Schotterstraße, an einer Schotterpiste.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden? In ganz Ruanda sind nur 1000 Kilometer Straße asphaltiert.
Genau.
Die dafür so schön.
Die dafür perfekt. Die sind alle erst in den letzten 10 Jahren entstanden, diese asphaltierten Straßen. Aber es ist selbst in Kigali, in der Hauptstadt, wenn du von den Hauptstraßen runter bist, so wie mein Hotel, das war in der zweiten Seitengasse, selbst da war ich schon auf einer Schotterstraße. Und die Straßen, die asphaltiert sind, das sind halt einfach absolute Hauptverkehrsadern. Und es gibt ganz wenig Privat-PKWs. Und das heißt, auf dieser Straße ist alles, was sich bewegen kann, bewegt sich entlang dieser Straße. Das heißt, man hat ganz rechts Frauen, teilweise in so ganz traditionellen, bunten, wallenden Kleidern mit riesigen Körben voller frisch geernteten Obst und Gemüse am Kopf, die das wirklich am Kopf balancierend tragen. Dann hast du in der zweiten Reihe Radfahrer mit so Single-Speed-Stahlrädern, mit angeschweißten Stahlgepäcksträgern, und die stapeln da teilweise 20 Bananenstauden oder riesig Käfige voller lebender Hühner oder Ernte, also Maisernte, riesige Stauden. Und die sind in der zweiten Reihe unterwegs und die sind bergab extrem schnell, die überholen die schon einmal. Bergauf dafür dann, nachdem es Single Speed ist und sie doch sehr schwer beladen sind, schieben sie dann. Dann hast du noch eine Reihe weiter, die Mopeds, das sind nicht nur Moped-Taxis, sondern auch die Mopeds führen teilweise ihre Lasten herum. Also zu den Rädern, ich habe da gesehen, Scheibtruhen auf den Rädern oder Leitern oder Stahltüren, also so richtig große 90 mal 2 Meter Stahltüren auf den Rädern hinten drauf. Und dann ganz in der Mitte fahren dann die Autos. Und wie gesagt, die wenigsten Autos sind Privat-PKWs, sondern das sind dann LKWs. Und die LKWs fahren dort so lang, bis sie nicht mehr fahren. Das heißt, aus dem Auspuff raucht es schwarz raus und die sind auch komplett voll beladen. Also wirklich über der Fahrerkabine noch 5 Meter irgendwelche Bündeln draufgebunden mit Schnüre. Und ja, so ist der Verkehr, so ist man dort unterwegs. Und es ist alles sehr rücksichtsvoll. Der Verkehr bewegt sich dementsprechend langsamer, weil es sind halt sehr wenig PKWs unterwegs. Und die Geschwindigkeitsbegrenzung war eigentlich durchgehend 60. Ich habe nie eine höhere gesehen und die wird extrem streng kontrolliert. Also es sind dann auch alle paar Kilometer sieht man so Radarboxen und ganz viel Traffic Police. Aber da ist man dann unterwegs und da, also mir macht das nichts aus. Ich war lang genug Fahrradbote, aber es haben schon viele auch gejammert. Gell? Man fließt so ein bisschen mit und man muss halt schauen, man wird extrem eng überholt, vor allem wenn es leicht bergauf geht. Die vollbeladenen LKWs, die müssen richtig Schwung nehmen. Die können das Gas nicht lupfen und die können nicht über die Mitten der Straßen, weil da kommt der LKW entgegen. Und da wird man halt extrem knapp überholt. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es gefährlich oder ungut ist und auch nie respektlos. Aber da muss man halt einfach wissen, so ein LKW braucht Schwung, um über den Hügel drüber zu kommen und kann da keine Rücksicht nehmen auf dich am Radl.
Ja, klingt sehr spannend. Wirklich sehr spannend. Wie warst du mit deinem, um jetzt wieder so ein bisschen Richtung Radlrennen zu kommen, mit deiner Ausrüstung zufrieden? Hat sie das alles bewährt? Du wolltest die unten noch ein bisschen testen und ein paar Dinge vielleicht noch entscheiden, was du mitnimmst, ob du ein paar Sachen im Hotel hast. Wir haben uns ja vorher noch getroffen. Ich habe da eine Tasche fürs Radl geborgt, wo du dann aber, glaube ich, sogar wieder Alternative gehabt hast. Jedenfalls hast du gesagt, du möchtest mehr mitnehmen, auch genügend Schläuche, damit du dann nicht unten vielleicht Schläuche verbrauchst oder was kaputt wird und dann fürs Rennen zu wenig hast.
Genau, also bis zum Tag vor dem Start habe ich aber keine Schläuche gebraucht. Ich hab wirklich ein bisschen Material getestet. Auflieger, ja, nein. Wie viel nehme ich mit? Nehme ich die Daunenjacke mit? Nehme ich die Winterjacke mit? Nehme ich die lange Regenhose mit? Nehme ich die kurze Regenhose mit? Nehme ich die Neoprenüberschuhe, die Neoprenhandschuhe? Also da habe ich viel herumprobiert und viel überlegt. Habe mir dann im Endeffekt für die Auflieger entschieden. Es war im Nachhinein, also es war kein Fehler, sie haben nicht geschadet, aber es wäre nicht notwendig gewesen. Da war halt so ein bisschen der Bias, dass ich doch in Kigali war und rund um Kigali sehr viel gut asphaltierte Straßen waren. Das hat sich dann weiter draußen im Land nicht so bewahrheitet. Habe ich gedacht, ich fahre mit Auflieger. Und ja, ich wollte von dir halt diese ganz kleine Tasche. Die war aber dann zu klein, habe dann meine etwas größere mit ein bisschen mehr Platz und dafür habe ich dann aber die Arschrakete wirklich ganz klein zusammengebracht, dass sie kaum über den Sattel drüber steht. Dann ist das ganze Gebilde auch ein bisschen stabiler und schwingt nicht so. Deswegen habe ich mich dann für das Setup entschieden. Ich habe die Neopren-Überschuhe nicht, ich habe die kurze Regenhose und ich habe die Daunenjacke und die Winterjacke nicht. Also ich habe ein Langarm-Trikot, Regenjacke, Regenhose, zweite Radlhose und Neopren-Handschuhe. Das war so mein Setup, für das ich mich entschieden habe und das ich nicht bereut habe, dass es gut funktioniert hat.
Schlafsack?
Kein Schlafsack, Biwaksack, so rettungsdeckenmäßig, also schon ein Biwaksack, aber so ein Notbiwak, was man eigentlich zum Bergsteigen benutzt.
Wie viele Schläuche hast du eingepackt?
Ja, eingepackt habe ich zwei. Ich hatte insgesamt fünf mit und habe dann nur zwei eingepackt. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Foreshadowing. Das müssen wir dann, glaube ich, noch im Detail besprechen.
Sagen wir so, es ist eine Frage, damit alle, die uns zuhören, einfach wissen, wie viel du an Bord gehabt hast. Weil es wird später noch ein wesentliches, zentrales Thema werden. Und das wird sich durchziehen, die Geschichte mit den Reifen und den Schläuchen.
Ja, also ich habe mich bis jetzt erfolgreich dagegen gewehrt, tubeless zu fahren. Ich habe eigentlich wirklich sehr gute Erfahrungen gehabt, einfach auch am Gravelbike mit normalen Schläuchen. Habe auch beim Seven Serpents keinen Batschen gehabt, habe seit dem Seven Serpents eigentlich mit dem gleichen Setup keinen Batschen gehabt. Also habe gute Erfahrungen gehabt mit Schläuchen und wollte jetzt nicht vorm Rennen anfangen, mit einer mir unbekannten Technologie herumzuprobieren und bin deshalb dabei geblieben. Ja, die Einstellung habe ich jetzt geändert auch.
Wie ist es dir mit der Höhe gegangen? Hast du gemerkt, dass der Körper irgendwie Zeit braucht, dass dein normales Wohlbefinden sich irgendwie ändert oder dass du leistungsmäßig schwächer bist, weil es eigentlich immer auf 1500 Meter oder höher bist?
Am Anfang, also die ersten paar Tage, habe ich es schon gemerkt. Aber da kommt halt der extrem lange Flug mit den 24 Stunden in Istanbul dazu, der wenige Schlaf die ersten Tage. Aber da habe ich schon gemerkt, also Ruanda heißt ja auch das Land der 1000 Hügel, wenn man so eine Kuppe attackiert, und da haben dann Watt und Puls nicht so richtig zusammenpasst, wie man es erwarten würde. Da war der Puls schon immer 10 Schläge höher. Das war so, aber noch 3 Tage eigentlich vorbei. Und dann habe ich mir auch, es war doch ein bisschen ein Schock von den Temperaturen her, wenn es so immer knapp unter 30 Grad gehabt hat. Aber habe ich mich dann gut an die Temperaturen und an die Höhe gewöhnt, und das ist dann eigentlich wirklich gut gegangen. Und da bin ich wirklich froh, dass ich wirklich eine Woche vorher dort war, weil wenn 2-3 Tage vorm Start dort bist und dann fährst du ein bisschen und du hast das Gefühl, der Puls ist viel zu hoch, ist, glaube ich, mental nicht so einfach, dann noch so kurz vorm Start.
Hast du mitbekommen, wie es dem Ulrich Bartholmös gegangen ist? Wir haben daheim halt über seine Social-Media-Kanäle halt ein bisschen mitgelitten, weil er dann ein paar Tage vor dem Rennen krank geworden ist und wirklich laut seiner Berichterstattung halt Fieber gehabt hat und gar nicht gewusst hat, ob er überhaupt starten kann. Und erst, glaube ich, ganz kurz vom Rennen ist er dann wieder so weit fit gewesen, dass er gesagt hat, er kann teilnehmen. Er wird es ein bisschen gemütlicher angehen, was aus der Ferne nicht so danach ausgeschaut hat, wie er dann an der Spitze war im Rennen. Aber da habe ich mir echt gedacht, so ohne jetzt vor Ort zu sein, ohne wirklich so die Einsicht zu haben, wie dort die Versorgung ist, habe ich mir gedacht, angeschlagen in ein Rennen zu starten, ist generell nie eine gute Idee. Und wenn es vielleicht in Österreich ist, wo man irgendwie die Abläufe kennt, wo man weiß, wie sowas funktioniert, wenn man unterwegs ärztliche Versorgung braucht, aber wenn es doch nicht gut geht, in einem fremden Land und vor allem in so einem exotischen Land auf einem anderen Kontinent, hätte ich da wirklich wahrscheinlich für mich selbst sehr viel Bedenken gehabt, ob ich mich da drüber wage, wo das Risiko mitspielt, dass man vielleicht unterwegs dann wieder Probleme kriegt. Er ist dann aber gestartet. Ja.
Also ich habe eben selber nicht gesehen mehr seit unserer gemeinsamen Runde. Ich habe dann auch eben seine Social Media gesehen und ich habe ihn dann am Start gesehen. Oh, beziehungsweise am Tag davor bei der Registration. Und da hat er wirklich schlecht ausgeschaut. Aber ja, war seine Entscheidung. Und er hat da so einen richtig tiefen Husten gehabt. Also ja, er war sicher nicht ganz fit am Start. Aber zu dem anderen, was du gesagt hast, es ist wirklich ein riesen Kompliment an diese Organisation. Die Organisation war einfach unglaublich. Also die hat wirklich mit jedem Polizeipräsidenten in jedem District, die haben gewusst, dass wir kommen, dass dort Radlfahrer kommen, wie das Rennen abläuft, was da passieren wird, dass da die ganze Nacht über gefahren wird. Das war das Tourismusministerium irgendwie involviert. Und sie haben auch, und das hat man dann später im Rennen dann auch gesehen, wie wirklich was passiert ist, es gab einen Arzt, den Dr. Innocent, der war in Kigali vor Ort. Und der hat.
Dr. Innocent?
Also Innocent war sein Vorname und wir haben dann Dr. Innocent. Und der hat aus Kigali die ganze Rettungskette organisiert. Also das war dann auch bei diesem Unfall, vielleicht kommen wir später dazu, von der lokalen Ambulanz, die den abgeholt hat, zum nächstgrößeren Provinzspital, zum großen Spital nach Kigali. Das war alles wirklich perfekt organisiert. Auch mit der Sprachbarriere übers Telefon. Das war super organisiert, und das haben sie ja uns auch bei der Registration am Tag vor dem Start vorgestellt, erklärt, die richtigen Telefonnummern uns gegeben, um das dann wirklich alles perfekt in die Wege zu leiten. Und das war wirklich von Anfang an, also ich habe mich vor Ort in Ruanda sowieso nie unwohl gefühlt, immer sicher gefühlt, und dieses Backup zu haben und zu wissen, wie die Organisation da dahinter steht, weil sie hätten ja einfach nur uns einen Track in die Hand drücken können und sagen, fort und schaut, was bleibt, weil es ist ja doch unsupported Rennen. Das hat dann schon nochmal so ein Sicherheitsgefühl gegeben. Also es war wirklich top organisiert. Die Checkpoints alle durchgehend besetzt, immer Essen. Das war schon, war wirklich unglaublich gut organisiert und da echt großes Lob an die Organisation. Das hat es dann auch im Kopf sehr viel leichter gemacht.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Wenn ich mich richtig erinnere, du hast ja gesagt, ihr habt sowas wie ein SIM-Kartenkrieg oder Datenguthaben. Das heißt auch die Netzabdeckung und die Möglichkeit, unterwegs am Laufenden zu sein oder sich einfach selbst helfen zu können, war gegeben.
Genau, das war im Starterpaket dabei, eine SIM-Karte. Da waren 2.500 Franken drauf. Das sind 2,50 Euro, damit schupft man nicht weit. Aber
als Nachbar der Schweiz spitzt man die Ohren, wenn man 2.500 Franken hört.
Ja, aber die Netzabdeckung ist nahezu 100%. Also es hat im Rennen vielleicht im Dschungel auch zwei Linkskurven, wo man sehr weit an der Grenze zu Burundi war, wo ich für ein paar Minuten keinen Empfang gehabt habe, sonst habe ich durchgehend eigentlich immer 4G gehabt, also die Netzabdeckung unglaublich. Und genau, ich habe dann für 7.000 Franken habe ich 12 Gigabyte gekauft. Und damit kommt man eigentlich ganz gut aus, 12 Gigabyte verbraucht man nicht in 4-Tag-Radl-Rennen, weil davor und danach bist du eigentlich eh immer in einem WLAN. Und das ist dann noch so ein zusätzlicher Faktor, weil in Deutschland kann es schon mal sein, dass du ein paar Stunden ohne Empfang unterwegs bist. Da hast du durchgehend 4G, das gibt dann schon nochmal zusätzliche Sicherheit.
Wir haben jetzt gerade das Signal gekriegt vom Lukas, dass wir uns schon verplaudern, dass wir jetzt noch nicht einmal ins Radrennen gestartet sind mit der Geschichte und bald ist die erste Episode schon vorbei. Jetzt möchte ich das kurz beschleunigen und von mir noch was erzählen. Während du dich in Ruanda vorbereitet hast, kurz vorm Start, habe ich in der Helmut-List-Halle in Graz einen Vortrag gehabt. Es waren wirklich viele Leute da. Und ich wollte dir einen Videogruß schicken und war extrem aufgeregt. Also Vorträge vor ungefähr 500 Menschen zu machen, das habe ich schon öfters gemacht. Das ist immer wieder ein bisschen Nervenanspannung. Aber wenn man da draußen steht, geht das richtig gut. Und es war eine coole Stimmung, es war lustig. Und ich habe aber gewusst, ich möchte am Ende gerne ein Video aufnehmen für dich. Und das hätte ich mir fast nicht traut. Und dann habe ich schon in der Pause angefangen, ein paar Leute zu erzählen. Ein paar Leute sind auch gekommen und haben gesagt, okay, euer Podcast ist voll super und sie huchen das gern und sie drucken dir die Daumen, weil sie gewusst haben, was jetzt quasi für dich dann wartet. Und ich habe gesagt, seid ihr dabei, wenn wir am Ende vom Vortrag ein Video für den Flo machen? Und die Leute haben gesagt, ja natürlich, super, finden es cool. Und dann habe ich mich da drüber getraut, dass ich quasi am Ende mich hingestellt habe auf die Bühne und so ein Selfie-Video gemacht habe und Folgendes aufgenommen habe.
Servus Flo, du, ich habe jetzt gerade mit ein paar Leuten über Radlfahren geredet und über alle möglichen Geschichten. Und dann ist auch unser Podcast zur Sprache gekommen und ich würde jetzt einmal fragen, wer eigentlich der coolste Podcast-Moderator ist für euch? Und ich habe auch noch gesagt, dass du jetzt gerade in Ruanda bist, beim Race Around Ruanda, das ist in 2 Tagen gestartet, dass wir dann demnächst die Podcasts machen, wo du erzählen wirst, wie es gelaufen ist. Und jetzt war noch die Frage, wie viele Leute dir alles Gute wünschen? Also, alles Gute, Flo, stark bleib und wir freuen uns, wenn du wieder da bist.
Und ich war mir dann nicht sicher, ob du erfreut hast damit oder ob dich das ein bisschen stresst.
Nein, es war wirklich nett, hat mich riesig gefreut, aber natürlich schon auch ein bisschen an Druck erzeugt.
Falls man es nicht so gut verstanden hat, die Frage, wer der coolste Podcast-Moderator ist, die Antwort war natürlich Flo Kraschitzer. Es war akustisch jetzt ein bisschen schwer zu hören, aber es hat nichts damit zu tun gehabt, dass wir das vorher irgendwie abgesprochen haben, sondern es hat jeder komplett spontan gesagt, Flo Kraschitzer ist der Beste.
Ja, nein, es war wirklich sehr nett, hat mich extrem gefreut.
Wie war für dich die letzte Nacht vor dem Start? Ich habe mir das extrem unangenehm vorgestellt, weil der Start war irgendwie um 3 in der Früh. Das ist eine Zeit, wo ich mir denke, als einer, der gern lang auf ist und nicht unbedingt früh aufsteher ist, hätte mich mit meinem Biorhythmus ziemlich gefordert, weil da wäre ich früher nicht viel wirklich zum Schlafen wahrscheinlich gekommen. Wie war es bei dir?
Ja, es war ein bisschen hektisch. Also es war Registration war von 2 bis 5 und um 5 war dann das Briefing. Das war wirklich kurz und knackig und alle wichtigen Informationen verpackt. Also das Briefing hat keine halbe Stunde gedauert und das hat sich trotzdem jeder ausgekannt. Also können Sie die vom RAM wahrscheinlich nur Scheiben aufschneiden. Vor allem, weil dort die Straßen teilweise größere Löcher gehabt hat als die Kuhgatter in Amerika. Nach dem Briefing bin ich dann noch zum ATM gefahren und habe noch fürs Rennen ein bisschen Bargeld abgekommen. Und dann fahre ich im Hotel ein, ja, und dann habe ich hinten einen Batschen. Dann ist der Stress, unter Anführungszeichen, losgegangen. Ich habe mir gedacht, ja, okay, Batschen, kein Problem. Schlauch raus und ich habe wirklich den Reifen super genau untersucht. Also auch mit Taschenlampen und Millimeter für Millimeter und auch mit den Lippen geschaut, ob da innen irgendwo was raussteht. Ja. Und dann habe ich tatsächlich so einen kleinen, dünnen Draht gefunden, der den Schlauch kaputt gemacht hat. Und den habe ich dann mit der Zange rausgeholt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich den Draht gefunden habe, bis ich wieder einmal den Kreis fertig gemacht habe, da habe ich dann nicht mehr so genau geschaut. Und das war so witzig. Es waren natürlich in dem Hotel viele andere Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und der Thomas, ein Teilnehmer aus Deutschland, der hat dann mit mir noch so gewitzelt. Ich habe gesagt, ja, ich habe ja noch 2 andere Reifen mit und soll ich dem neuen Reifen, den ich extra für das Rennen hinten aufgezogen habe, kann ich den jetzt trauen, nachdem er nach ein paar Kilometer schon Botschen gehabt hat, oder soll ich wieder einen von denen, den ich mit habe, nehmen? Und er hat dann so halb im Scherz gesagt, aber die du mit hast, die haben ja eine braune Seitenwand. Und du hast mir ja erklärt, du findest die braune Seitenwand so schier. Und der Style geht da eigentlich schon vor. Und du solltest schon den schwarzen Reifen nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hast recht. Und wie groß, ich habe einen Botschen jetzt schon gehabt, dafür habe ich dann während dem Rennen keinen mehr. Naja, Schlauch rein und ja, Reifen aufgepumpt. Und dann das Fahrrad fertig gepackt, alles hergerichtet und ich habe bin dann um 20 Uhr im Bett gelegen und das Hotel dort, das ist sehr hellhörig, also es sind keine Doppelfenster, weil es wird nicht kalt in der Nacht und die der Spalt zwischen Fenster und zwischen den Türen ist recht groß. Und da ist eine große Reisegruppe, die war vor Ort und die waren recht laut. Ich meine, es war 20 Uhr, da ist keiner leise und da geht keiner schlafen. Aber ich habe es dann trotzdem geschafft, um 8:30 zu schlafen und habe mir dann den Wecker auf 3 gestellt, weil ich habe es nur 5 Minuten zum Start gehabt und zwischen 3 und 3:45 hat es ein Frühstück gegeben. Dann habe ich noch so viel Haferschleim in mich reingestopft, wie ich reinbracht habe. Und ja, dann bin ich am Start gestanden und um 4 Uhr sind wir losgerollt.
Wer die Berichte verfolgt hat, hat gesehen, dass die ersten Kilometer erstens noch dunkel waren und neutralisiert waren. Waren das Gründe, dass weniger Verkehr ist, wenn man sagt, man startet in der großen Stadt nicht tagsüber, wo mehr los ist, sondern in der Nacht? Oder war das, weil es romantischer ist oder irgendwie der Sonnenaufgang schon quasi das Rennen irgendwie begrüßt?
Es war sicher der Hauptgrund, um dem großen Verkehr in der Stadt aus dem Weg zu gehen, weil es waren doch 91 Starter, 91 Starterinnen. Und wenn da dann gerade am Start sind alle motiviert, alle wollen raus, es sind ein paar rote Ampeln, es ist ein bisschen hektisch. Und so war das neutralisiert, zwischen zwei Polizeiautos, 6 Kilometer aus der Stadt raus und an der Stadtgrenze sind dann die Polizeiautos ausgeschert und war es immer noch dunkel. Und im Briefing haben sie gesagt, ja, weil sie das jetzt so schwer zu kontrollieren lässt und weil es so eine große Gruppe ist, bis zur Dämmerung ist Windschattenfahren erlaubt.
Und ist ein dehnbarer Begriff, oder? Dämmerung ist ein langer Zeitraum.
Genau. Und ja, die Gruppe war halt einfach auch extrem groß und dadurch extrem schnell. Und sie haben dann irgendwann, also es ist wirklich in Ruanda, es ist ganz knapp am Äquator, es ist wirklich 6 bis 18 Uhr Tageslicht, 18 bis 6 Uhr finster. Und es gibt so richtige Dämmerung gibt es eigentlich nicht. Es ist einfach Licht an und Licht aus. Also es ist wie, wenn man einen Schalter umlegt. Und sie haben dann um 7:30, 8:00 angefangen vom Straßenrand reinzurufen. Jetzt ist aber vorbei mit dem Drafting. Und da war die Gruppe schon recht klein. Da waren nur mehr 10, 15 in der großen Gruppe. Und ich natürlich voll vorn dabei.
Kraschitzer-Methode? Fragezeichen?
Hummelmodus, ja. Jedenfalls.
Apropos Hummelmodus. Das ist ja etwas, das, glaube ich, der Max das erste Mal beim Race Around Austria mit mir besprochen hat. Und da war es eher so eine Denksportaufgabe, um mich munter zu halten. Aber so richtig zelebriert und ins Leben gerufen hast du den Hummelmodus. Der, für alle, die es nicht kennen, bedeutet, ein bisschen über seinem Limit zu fahren. Ein Hummel, das sollte eigentlich gar nicht fliegen können, wenn man jetzt physikalisch die Flügelgröße und das Körpergewicht sich durchrechnet, aber sie kann es trotzdem, weil sie sich einfach nichts scheißt. Und ja, es ist jetzt so weit, dass wir ein Hummelmodus-T-Shirt mit Sitzfleisch-Schriftzug gemacht haben und das wollte ich dir heute schenken. Ich wollte es dir ganz am Anfang schenken, gleich als Einstieg, um dir ja zu dem Rennen zu gratulieren. Da haben wir uns verplaudert, ich überreiche es dir jetzt und weil du echt gut ausschaust momentan, also im Sinne von, du bist, glaube ich, schlanker wie vor dem Rennen, habe ich nicht gewusst, ob du M, Medium oder Large brauchst.
Ich nehme trotzdem das Large, weil das ist hauptsächlich verlorenes Wasser, das wird wieder kommen.
Das Gewicht wird wieder kommen. Ja, das Hummelmodus-Shirt für dich und natürlich kann man es auch bestellen, wenn jemand Bock drauf hat oder auch einmal den Hummelmodus zünden möchte, auf meiner Webseite ultracyclingshop.com. Aber bist du jetzt überhaupt im Hummelmodus gefahren? Weil es hat aus der Ferne hat das Ganze schon sehr reif gewirkt. Du hast jetzt nicht sinnlos übermütig dich da kopfüber ins Gemetzel gestürzt, sondern du warst sicher am Anfang bei den Schnellen dabei, aber ich glaube, du hast sehr bald mit Hirn das Tempo irgendwie so gewählt, dass du die nicht zerstörst. Stimmt das? Oder hast du die schon zerstört?
Nein, ich hab wirklich definitiv auf mich geschaut, aber es ist halt einfach in so einer großen Gruppe oder selbst am Ende, wenn es nur mehr 10, 15 Leute waren, wenn man sich da eher hinten aufhaltet und ein bisschen Windschatten lutscht, dann kann man da schon relativ kraftsparend mit einem sehr hohen Tempo schon einmal die ersten 10% des Rennens abspulen. Und ich habe dann auch, als es das erste Mal ein bisschen steiler geworden ist und die Anstiege ein bisschen länger, habe ich dann auch reißen lassen. Also bewusst auch dann nicht mehr mitgegangen, aber diese ersten 90 Kilometer in 3 Stunden, die habe ich natürlich mitgenommen.
Vielleicht ist es besser, beim Bergauffahren ein Video machen. Also, kurzes Update. Ich war gerade bei Checkpoint 1. Das ist am Ende vom ersten Pavé-Stück. Das Pavé-Stück hat 3 Sterne. Das ist super gerollt. Es war fast wie Asphalt. Extrem schnell, extrem staubig. Hätte mit dem Schepp zum Faschingsgeschnaß gehen können und als Tennisplatz mich verkleiden. Ich bin komplett rot. Eine rote Staubschicht liegt über mir. Aber der Vorteil ist, dafür brauche ich keine Sonnencreme, weil da geht nichts durch. Die ersten 6 Kilometer vom Rennen waren neutralisiert hinter dem Polizeiauto. Und dann hat es eigentlich geheißen, bis Sonnenaufgang ist Drafting erlaubt. Ja, dementsprechend ist da Vollgas geballert worden. Es war extrem schnell. Aber ich habe gewusst, da muss ich dranbleiben. Weil das waren halt jetzt dann, so genau haben sie es dann nicht genommen mit dem Drafting, aber das waren halt eigentlich die ersten 90 Kilometer quasi gratis in 3 Stunden. Was sind jetzt also ganz vorne dabei, sind 6 oder 7 Pro Conti Profis von Team Armani und die fahren das auch wie ein Straßenrennen. Jede Attacke gekontert, jedes Loch zugefahren, über jeden Hügel voll attackiert. Ja, dementsprechend habe ich dann irgendwann beschlossen, jetzt ist Zeit, mein eigenes Tempo zu fahren. Am ersten Pavé-Stück habe ich noch 5-6 Kilometer am Botschen gehabt. Und ich habe eigentlich gedacht, jetzt da im Dreck Schlauch wechseln und so, das zahlt sich nicht aus. Und das war nur so ein Schleicher, habe ich immer wieder aufgepumpt, alle 6-7 Kilometer. Und jetzt beim Checkpoint in Ruhe mit einem Cola den Schlauch getauscht. Ich habe aber nichts gefunden im Mantel und jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil ich habe nur 2 Ersatzschläuche, jetzt nur mehr einen. Und ich habe in der Nacht, die haben noch geträumt vom 3. Schlauch, haben aber nicht eingebaut. Und ja.
Da waren jetzt sehr viele Impressionen, sag mal zu akustischen Sachen, Impressionen?
Ich glaube, das ist nicht aufs Medium beschränkt. Ich glaube, das sind einfach Eindrücke.
Genau, es waren sehr viele Eindrücke jetzt drinnen. Soll man diesen Insiderspruch mit dem Faschingsgschnas beim Shape auflösen oder ist einfach derjenige, der angesprochen ist, kennt sich aus?
Ja, ich glaube, es ist Mitte Februar. Die meisten werden das verstehen.
Ein Gschnas habe ich zum Beispiel selber als aus der Steiermark stammender lange Zeit nicht verstanden. Das ist ein Fest, oder?
Eine Faschingsparty.
Genau.
Und ja, Start war um 4 in der Früh. Das heißt 3 Uhr in der Früh in Österreich. Und ja, der Shep war beim Start live dabei, weil er ist direkt vom Gschnas heim und hat sich vor einen Live-Tracker gesetzt und dementsprechend ist ihn dann am Sonntagvormittag auch gegangen. Und deswegen die Hommage.
Was war jetzt mit den Profis vom Team Armani? Was ist das Team Armani? Bitte erklär uns das kurz. Ich habe das zum Beispiel vorher auch nicht gewusst, weil ich jetzt nicht so der riesengroße Insider bin im Profi-Radsport. Und welches Team das ist, habe ich zum Beispiel vorher auch nicht gewusst.
Ich kenne mich jetzt auch mit den ganzen Ligen im Radsport nicht so genau aus, aber ich glaube, es ist ein Pro-Conti-Team, heißt das. Also es ist quasi die zweite Liga unter der World Tour. Und da gibt es ein ostafrikanisches Pro-Team, das besteht hauptsächlich aus Kenianern, aber auch aus anderen ostafrikanischen Ländern. Und ja, also das, was sie im Laufen können, das versuchen sie jetzt auch. Also diese wunderbaren genetischen Voraussetzungen, die es gibt in Ostafrika, auch, also hohe VO2 Max, hohe Lungenkapazität, großartige Ausdauersportler, das versuchen sie jetzt auch irgendwie umzulegen und da sehr, sehr gute Radfahrer rauszubringen. Und deswegen gibt es dieses Team Armani auf, ich glaube, Pro Conti Level, jedenfalls auf der zweiten Liga. Und die haben auch einige Profis zu diesem Rennen entsandt. Und ja, die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, es ist irgend so ein Hobbyrennen und
fahren wir halt mit, wenn der Teamchef sagt.
Fahren wir halt und ja, so sind sie halt am Anfang auch gefahren. Also wirklich extrem hart die Berge rauf attackiert. Immer jedes Loch zugefahren, jede Attacke gekontert. Ja, und die sind noch mitgefahren und es war schon beeindruckend zu sehen, wie die fahren. Und genau, die waren auch am Start. Aber was eigentlich, ja, wir haben ja eigentlich vor dem Einspieler haben wir geredet eigentlich über die ersten 90 Kilometer. Die waren auf der Straße, wie gesagt, perfekter Asphaltteppich eigentlich. Und dann das erste 60 oder 70 Kilometer lange Gravelstück. Und es war richtig, also so dunkelrote Piste durchs Hinterland. Und relativ wenige Höhenmeter, extrem gut benannt, kaum Schlaglöcher, kaum Querrillen. Es hat da länger nicht geregnet, kaum so Wasserrinnsale und so. Ja, und da sind wir dann entlang geballert und da ist es dann, wir haben es schon zweimal angekündigt, da ist es dann losgegangen. Erster von mehreren Batschen, also Plattfuß, Platten. Und das war halt so, da ist die Luft so ganz langsam entwichen und ich habe, glaube ich, noch 40 Kilometer bis zum Checkpoint gehabt und wollte dann nicht im Dreck am Straßenrand Schlauch wechseln und deswegen habe ich mich da mit immer wieder Nachpumpen drüber gerettet bis zum Checkpoint und habe dann beim Checkpoint in Ruhe Schlauch gewechselt und den alten Schlauch weggeworfen und habe dann nur mehr einen Ersatzschlauch gehabt. Auch so jetzt mit dem im Hintergrund, dass zwei Batschen innerhalb von 12 Stunden, das wird es wohl gewesen sein. Und da kann ich mit einem Ersatzschlauch ruhig weiterfahren. Aber war schon so ein bisschen so, wenn man nach 170 Kilometer den ersten von zwei Ersatzschläuchen braucht, ist man dann schon so ein bisschen unrund.
Ich glaube, wir sollten für diese Episode jetzt Schluss machen. Das ist jetzt, ich bin jetzt der Bad Cop. Du würdest stundenlang weiterrennen. Es ist voll super. Wir zeichnen dann weiter auf. In ein paar Tagen ist dann die nächste Episode online. Wir müssen jetzt einmal kurz einen Schluck Wasser trinken. Und wie es beim ersten Checkpoint weitergeht, hört ihr
bald. Jetzt weiß ich nicht, da kommt die Folge, die kommt am Freitag raus. Das heißt, dann am Dienstag.
Am Dienstag. Immer gedacht, ich schmeiß jetzt den Ball hin und du sagst mit so einer erotischen Stimme in der nächsten Episode.
Aber also
du
ja, jetzt in der nächsten gefasst. Episode am Dienstag. Das weiß ich jetzt da.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.